Ja, jetzt ist schon fast Frühling, Christian, ne?
Es ist schon Vögelchen.
Fettflügel. Ich habe schon richtige Fettflügel.
Flügling ist schon, ja.
Okay, nee, wow. Also es ist jetzt langsam wieder Frühling, ne? Ich war gestern das erste Mal ein Eis essen, ich sah es, wie es ist.
Boah.
Geil, oder?
Ja, holt mich jetzt.
Also ach ja, du bist ja kein Eisesser.
Ich esse ja kein Eis, deswegen ich kann damit nicht connecten.
Ja,
aber
ist für mich eine krasse Red Flag, wenn jemand kein Eis isst.
Ja, ist okay. Wow. Wir müssen ja nur einen Podcast zusammen machen, von daher ist ja okay.
Ja, ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin, ey, ganz ehrlich mal. Nee, weißt du was, ich muss dann immer an so eine Sache denken, die mir mal passiert ist. Also da war ich so, boah, 13, 14, 15 oder so. Da war ich mit meinen Eltern im Urlaub und ich glaube, es war am Gardasee. Und da hatten wir noch einen Hund, der Flori, ne? Der Flori. Und der konnte ohne Leine rumlaufen, ist halt immer so rumgefetzt und so. Und dann waren wir direkt, glaube ich, am Gardasee war das, an so einer Flaniermeile. Und da waren dann so ein Café, eine Eisdiele und noch ein Café oder so. Und der Flori musste Pippi, ne? Und läuft halt so in eine Eisdiele rein. Ich habe das so aus dem Augenwinkel gesehen. Der läuft in so eine Eisdiele rein und hat halt ohne Scheiß am Tresen dieser Eisdiele gepisst. Hat so das Bein gehoben. Und ich dachte nur so, ja, was machst du jetzt?
Ja.
Wie hättest du reagiert? Was hättest du gemacht?
5000 Mal entschuldigt, irgendwie gesagt, ich kann nicht den Lappen haben, ich mach's auch weg.
Okay.
Den Hund weggetragen, gescholten, keine Ahnung.
Okay. Ich bin weggerannt. Ich bin einfach gerannt. Und meine Eltern waren dabei und die haben nur gesehen, wie ich wegrenne und die sind einfach dann mitgerannt, weil sie nicht wussten, was los ist, aber dann sind wir so, keine Ahnung, 20 Meter, meine Eltern so, warum rennen wir? Ich so, weil Flori hat in die Eisdiele gepisst. Ich schäme mich bis heute dafür, aber ich war halt irgendwie 13, 14 oder so. Und ich habe halt immer auch gedacht, es war jetzt nicht so ein Riesendorf und wir waren da halt noch eine Woche im Urlaub. Was ist, wenn der den Hund wieder erkennt, der Eisdielenman oder so irgendwann? Klebe ich dem jetzt ein Schnurrbart an? Wie mache ich das, dass der uns nicht wieder erkennt? Ist mir bis heute peinlich und falls Sie zuhören, Signori, Signori, Signori Gilatti, wenn Sie hören, bitte nehmen Sie diese Entschuldigung an. Ich mache auch mal einen Tag Probearbeiten bei Ihnen. Andererseits, das wollen sie wirklich nicht. Ja, das ist ein Moment, wo ich immer dran denke, wenn die Eisdielen aufmachen, ey.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Helium, Ballon aufs Meer und schon war der Brudi von ein Terrorist. Verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Profil da, wenn du das nominiert. Da, denn gefällt das. Es ist absurd, doch. Da,
hi, ihr hört Darwin gefällt das mit Anna Bühler und Christian Alt und hier erzählen wir die Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Und Anna, ich kann dir sagen, ich habe auf diese Geschichte, die ich dir heute erzählen werde, sehr, sehr lange gewartet. Es ist eine komplett absurde Shit-Show. Eine Geschichte mit so großem What-the-fuck-Potenzial, dass ich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen bin. Aber ich fange jetzt einfach mal so an.
Wenn du was lange brütest, dann ist es ja meistens gut.
Also ich fange mal so an. Stell dir vor, es ist eine Flagge mitten im Dschungel. Es ist die Flagge Japans, die mitten im Dschungel gehisst wird. Aber wir sind auf Lubang, das ist eine Insel der Philippinen. Es ist heiß, die Luft ist feucht und wenn du so ganz genau hinhörst, dann merkst du, wie lebensfeindlich dieser Dschungel einfach ist. Also überall sind Geräusche, sind Insekten, die mit ihren kleinen Beinchen durchs Dickicht laufen. Es sind Schlangen, es sind Kokosnüsse, die mit so einem Rumpf vom Baum fallen. Ja, mittendrin steht eben diese eine Flagge und zwar die Flagge Japans. Und vor der Flagge sitzt ein junger Japaner in seinem Zelt und der gehört hier ganz offensichtlich nicht hin. Der sieht ein bisschen aus wie ein japanischer Hippie. Das ist auch Norio Suzuki heißt er. Der hat eine lässige Frisur, T-Shirt, so Gummisandalen mit dicken Wollsocken. Der ist nicht für den Dschungel ausgerüstet, dieser junge Mann. Also wirklich null. Und der watscht halt immer so wieder Mücken und Insekten weg, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht. Aber er wartet jetzt hier, weil er ist aus einem guten Grund da. Es ist der 16. Februar 1974. Dieser Hippie Norio Suzuki ist auf der Suche nach dem Abenteuer gerade, ist per Anhalter unterwegs, der hat alle möglichen Länder Südostasiens schon gesehen und er hat wenige Ziele im Leben, außer irgendwie Abenteurer sein. Genau genommen hat er drei Ziele und zwar erstens, er würde gern den Yeti sehen.
Den Yeti.
Den Yeti, ja.
Ja, ja.
Von dem hat er schon viel gehört und glaubt, dass der irgendwo in Himalaya schon rumläuft. Ja.
Ja.
Zweitens, er würde gerne einen echten Panda in freier Wildbahn sehen.
Okay, das schafft man, glaube ich, schon irgendwie.
Das schafft man schon, aber das ist nicht der richtige Ort, weil die sind jetzt nicht auf den Philippinen,
ja,
die
Pandas. Ja, stimmt, ja.
Und sein drittes Ziel im Leben, deswegen ist er heute hier, nämlich er will Hiro Onoda finden.
Ist das auch so eine Art Yeti, oder?
Das ist so eine Art menschlicher Yeti, ja.
Okay.
Es gibt Gerüchte nämlich, dass hier auf Lubang mitten im Dschungel ein japanischer Soldat lebt, der immer noch glaubt, dass der Zweite Weltkrieg nicht vorbei ist. Wie gesagt, wir
welches
haben das
Jahr haben
1974.
Wir?
Das ist schon 29 Jahre her.
Ja, also, genau. Drauf kommen können in der Zwischenzeit.
Es ist ein Soldat, der immer noch im Guerillakrieg kämpft und denkt, dass überall Feinde sind.
Oh shit.
Ein Soldat, der alle Anzeichen, dass der Krieg vorbei sein könnte, munter ignoriert.
Mhm.
Und eben 29 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch in diesem kämpft. Und so viel kann ich ja schon mal sagen, Suzuki, dieser Hippie, der wird ihn finden. Er wird es schaffen, dass für Hiro Onoda der Zweite Weltkrieg im Jahr 1974 zu Ende geht und er endlich nach Hause kann. Und das ist die Geschichte von Hiro Onoda. Bevor wir jetzt in die Lebensgeschichte von Hiro Onoda einsteigen, glaube ich, brauchst du so ein bisschen Kontext, wenn es um Japan im Zweiten Weltkrieg geht. Weil da kennen wir jetzt aus dem Unterricht auch jetzt oder aus der Schule, kennen wir eigentlich nur die deutsche oder europäische Seite. So der Krieg im Pazifik,
ja.
Da weiß man vielleicht ein bisschen weniger drüber. Wie ist da Japan überhaupt reingekommen? Erstens, die Geschichte Japans ist total faszinierend, weil die waren über 220 Jahre lang mehr oder weniger abgeschottet von der westlichen Welt. 1853 erst wird Japan gewaltsam geöffnet. Das ist einfach so eine Flotte der Amerikaner einfach vor der Küste des Landes und sagt so, Leute, ihr müsst jetzt mit uns Handel führen oder wir schießen hier alles kaputt. So, so,
so Diplomatie,
ja, so Amerikaner
des 19.
halt.
Jahrhunderts.
Ja, genau. Und die so, okay. Aber vorher war wirklich über 200 Jahre, haben die kaum Außenhandel betrieben, nur mit den Holländern. Und plötzlich, nachdem das Land geöffnet wird, Mitte des 19. Jahrhunderts, hast du einfach einen unglaublichen Boom in diesem Land und es ändert sich auf einmal ganz, ganz viel, ganz, ganz schnell. Also du hast die Abschaffung des Feudalsystems, Industrialisierung, Demokratie, die Kultur ändert sich, die Mode, die Technik und so weiter und so fort. Und sie übernehmen nicht nur Techniken oder Wissen der Europäer, sondern eben auch bestimmte Ideen, die auch zu der Zeit en vogue sind, nämlich Nationalismus und Kolonialismus übernehmen sie auch als Idee importiert.
Du hast jetzt gesagt, die Ideen der Europäer, aber wahrscheinlich meinst du einfach so westliche Ideen.
Ja,
generell,
ja,
oder?
Genau. Ja, ja. Jetzt schwingt sich eben Japan in nur wenigen Jahrzehnten zur wirklich respektablen Weltmacht auf, also die erobern Korea, unzählige Inseln im Südpazifik, besetzen große Teile Chinas. Also die Japaner sind sehr expansionistisch unterwegs und daher rührt dann auch die Partnerschaft mit den Achsenmächten, also Deutsches Reich, Italien
und Japan
kämpfen dann für dieselbe Sache, nämlich wir wollen mehr Land auch haben
für andere
Dinge. Wie kommt Japan in den Zweiten Weltkrieg? Also 1941 bombardieren Japaner dann den amerikanischen Stützpunkt Pearl Harbor. Japan wird Teil des Zweiten Weltkriegs. Warum ich dir das erzähle? Diese lange Abschottung führt so ein bisschen dazu, dass die Armee Japans ein bisschen anders funktioniert als Armeen anderer Länder.
Okay.
Weil auf der einen Seite bist du super modern, die haben neue Kampftaktiken, die kämpfen mit Überraschungsangriffen, ungewohnten Methoden, die wollen den Gegner aus dem Konzept bringen. Aber gleichzeitig haben sie auch dieses Traditionelle, nämlich das Konzept des Bushido. Wie der Rapper.
Aha, okay.
Der Weg des Kriegers, Bushido. Das heißt Tapferkeit, Ehre, Loyalität gegenüber dem Kaiser und eben auch die Bereitschaft zum Tod, wenn du Soldat bist. Und das führt halt zu einem äußerst disziplinierten, aber auch irgendwie gnadenlosen Kampfstil, bei dem auch Rückzug oder Aufgabe einfach als Schande angesehen wird.
Okay, also Ehre über allem irgendwie.
Genau. Und in diese Welt wird einfach Hiro Onoda, der Protagonist von heute, einfach reingeboren. Das ist das Mindset, mit dem er aufwächst und auch der Kontext, in dem irgendwie diese ganze Geschichte irgendwie stattfindet. Das, glaube ich, brauchen wir so ein bisschen als kleine Grundierung, damit man verstehen kann, warum jemand 29 Jahre in einem Dschungel überlebt.
Ja, das geht nur mit einem Bushido-Mindset, glaube ich.
Das geht nur mit...
Vom Bordstein zur Skyline-Mindset, glaube ich.
Ja, also Hiro Onoda, 1942, also ein Jahr nach Anfang des Zweiten Weltkriegs für die Japaner, wird er für die kaiserliche Armee gemustert. Der ist 20 Jahre alt, als er in die Armee eintritt. Von der Welt hat er bis zu diesem Zeitpunkt echt noch nicht viel gesehen. Der hat ein bisschen gejobbt in einem Handelsunternehmen in Wuhan, also in China, damals unter japanischer Kontrolle. Aber der Zweite Weltkrieg, das ist eigentlich so ein richtiges Erwachsenwerden. 1943 kommt er dann ins Infanterieregiment und beginnt sein Offizierstraining. Und im selben Jahr bekommt er auch eine Geheimdienst-Guerilla-Ausbildung an der renommierten Nakano-Schule. Das ist wirklich was ganz Besonderes damals. Es werden einfach nur so ein paar hundert Leute auch einfach zugelassen, die eben noch eine spezielle Schulung bekommen in Guerillataktiken. Das ist was ganz Neues für die Japaner damals. Das ist so eine Elite-Geheimagenten-Ausbildung. So stellt auch Hiro Onoda das in seiner Autobiografie dar. Der Trupp, in dem er ist, heißt Befriedungstrupp. Ja, das ist schon so ein bisschen schwierig von den Begriffen her. Tatsächlich ist es einfach so, dass ihm da einfach Guerillataktiken beigebracht werden, wie man einfach aus dem Hinterhalt operiert, wie man feindliche Linien durchbricht und so weiter und so fort. Mhm. Und es geht da auch viel darum zu improvisieren und aus einer schlechten Situation vielleicht auch das Beste rauszuholen. Und das ist schon für Hiro Noda und die japanische Armee auch ein großer Mindshift. Es war zum Beispiel so, dass es in den 40ern so war, dass wenn du als Soldat festgenommen wurdest und wirst nach Japan wieder zurück ausgeliefert, da wirst du im Kriegsgericht vorgesetzt. So, ein guter Soldat soll sich nämlich umbringen, bevor er in die Hände des Feindes landet.
Ah, verstehe, okay.
Und sogar seine Mutter gibt ihm einen Dolch mit, dass er sich selbst umbringen kann, falls er in die Hände des Feindes gelangt.
Boah, das ist so fucked up, ey.
Das ist schon krass, ne?
Ja.
Aber Hiro lernt in dieser Guerillaschule, dass es auch mal okay ist, gefangen genommen zu werden, ja, wenn es irgendwie einem größeren Ziel dient, um dann vielleicht aus dem Innern des Gefängnisses einen Aufstand aufzuzetteln oder dem Feind falsche Informationen zu geben, ja. Hiro wird also beigebracht, Lügen zahlen sich aus, ja. Der Feind ist trickreich, der will dich die ganze Zeit belügen und du musst noch trickreicher sein. Dieses Training, das er da bekommt, das führt so ein bisschen dazu, dass er paranoid wird. Ne? Also man kann so leicht paranoid werden, dass man denkt, okay, überall sind irgendwelche Finten des Feindes.
Wenn dir das so eingetrichtert wird, dann glaubst du ja wirklich daran, dass jeder dir nur das Schlechte will, der nicht irgendwie in deinem Team ist oder zu dir gehört. Ja.
Und jetzt bekommt er seinen ersten Auftrag, nachdem er diese Ausbildung bekommen hat, Ende 1944, Anfang 1945, also wirklich ein halbes Jahr vor Ende des Zweiten Weltkriegs, wird Hiro Noda auf die philippinische Insel Lubang geschickt, um dort die japanischen Truppen einfach zu unterstützen im Kampf gegen die US-Amerikaner. Was heißt das? Also er bekommt den Auftrag, die Insel zu sichern, indem er das Flugfeld und den Hafen zerstören soll. Er soll das mit so einem kleinen Trupp erledigen, die haben allerdings keine Ahnung von Guerilla. Niemand weiß irgendwie, wie das gehen soll. Er ist der Einzige, der das checkt. Und sobald er die Insel betritt, ist klar in seinen Befehlen, du bekommst keine Hilfe mehr, du musst dein Ding selbst lösen. Hier sind deine Befehle, go.
Ja, wie lange Ausbildung hat er da bis dahin?
3 Monate.
Oh ja, dann, oh ja. Nee.
Das kann man schon mal machen, ne?
Das ist ja dann eigentlich okay. Das ist schon die Insel vom Anfang, oder?
Das ist schon die Insel,
genau. Wo dann später eine japanische Flagge, okay, da geht er so früh hin, boah.
Ende 1944, Anfang 45, ganz klar, wann er da ist, weiß man nicht. Mhm. Aber zumindest ist sein Ziel klar, die Amerikaner sollen diese Insel nicht einnehmen können. Bei ihm wird eingeimpft, wenn die Amerikaner diese Insel einnehmen, die ist so wichtig.
Dann ist alles vorbei.
Dann ist alles vorbei, dann bauen die hier so einen Stützpunkt auf und dann geht es auf die nächste Insel und dann ist das nächste Ziel Tokio und deine Familie ist dort, so ungefähr.
Okay.
Ja, vom Drama-Level. Der Krieg ist da aber schon echt weit fortgeschritten. Also die Japaner sind auf dem Rückzug schon sowieso. Wir wissen alle irgendwie, wie das enden wird. Ja, Hiroshima, Nagasaki. Es ist auch einfach eine maximal verzweifelte Situation für die Armee des japanischen Kaiserreichs. Und darum wird auch einfach den Soldaten eingebläut. Kämpft bis zum bitteren Ende.
Letzten.
Ergeben ist nicht, Selbstmord ist verboten. Ihr kämpft und siegt oder sterbt. Er soll jetzt also die Infrastruktur zerstören, schafft es aber nicht. Es ist einfach zu kompliziert. Er hat nicht das richtige Material, nicht die richtigen Leute. Und der muss sich zurückziehen, als die Amerikaner dann anfangen, diese Insel auch zu erobern. Und da beginnt seine Flucht in den Dschungel. Er und 3 weitere Soldaten bilden eine kleine Gruppe. Die haben Gewehre, die haben Granaten, die haben Schwerter, so ein bisschen Vorräte. Und sie hacken jetzt einen kleinen Plan aus. Sie wollen diesen Kampf jetzt fortführen, diese Insel zu befrieden, um jeden Preis. Weil er kennt sich ja im Dschungel aus. Der hat so eine 3 Monate Guerilla-Ausbildung gehabt. Der ist ja da jetzt
Profi. Ist der Chef. Gar kein, also die Experience ist ja nicht zu schlagen.
Ja, und sie wollen jetzt diese Insel zurückerobern, so im Rambo-Style.
Ja.
Zu viert.
Klar.
Ich würde an der Stelle mal kurz die Perspektive vielleicht wechseln. Vielleicht ein paar Jahre in die Zukunft schauen. Jetzt stell dir mal vor, du bist so ein kleines Kind auf Lubang. Das sind die 60er Jahre. im Radio laufen die Beatles, ja, also euer Dorf bekommt jetzt langsam Elektrizität, die Welt wird ein kleines bisschen schneller und bunter, aber deine Kindheit ist nicht unbeschwert, denn es gibt so Gerüchte, ja, es gibt so Stories.
Oh mein Gott, ich weiß, was die Stories sind.
Es gibt Gruselgeschichten auf der Bahn.
Ja. Da sind Gestalten und wenn du denen näher kommst,
ist sie tot, ja.
Genau.
Es gibt so Geschichten von Reisbauern, die Geister haben unsere Felder abgebrannt.
Oh mein Gott.
Von Schüssen, die aus dem Dschungel kommen. Geschichten über Geister, die im Wald wohnen, ja, die als
so
Kind
geil.
Hat gesagt, geh nicht so tief da rein.
Weil das ist die perfekte Kindergeschichte.
Ja.
Ich hatte einen großen Bruder, der hat mir andauernd solche Stories erzählt. Der hat mir so viel Scheiße erzählt, ja. Und ich habe das natürlich alles geglaubt. Er hat mein, also die Story, die ich wirklich lange geglaubt habe, mein Bruder hat mir vermittelt, dass bevor ich geboren wurde, also mein Bruder ist 10 Jahre älter, muss man dazu sagen, bevor ich geboren wurde, hätten er und unsere Eltern hätten noch in Höhlen gewohnt. Und ich so, nee, wirklich.
Okay,
und mein Bruder hat dann immer, das hat er immer gemacht, wenn ich nicht geglaubt habe, hat er gesagt, doch, nach der Formel x plus 2 mal pi ist das so. Ich so, ach so, okay, ja gut, dann ist das so. Hab das geglaubt. Bis ich dann halt 25 war oder so. Nicht Spaß, aber so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich lüge.
Ja.
Letzte Woche habe ich das dann rausgefunden. Nee, aber
das ist gar keine richtigen Höhlen in Düsseldorf.
Ja doch, das ist doch die Andertal, ist da doch. Das hat er mir immer vermittelt und dieses kleine Schwesterlos, das ist das Los meines Lebens gewesen. Und als ich wirklich so, keine Ahnung, zwischen 3
das
und
so
8
witzig.
Jahren habe ich nur so Scheiße aufgetischt bekommen und immer mit, nach der Formel, ist das so. Okay, ja krass, der kann das ja richtig gut begründen.
Ich hoffe, dass du irgendwann mal in eine Situation kommst, wo du irgendwann sagst, ja, also klar, es ist ja auch irgendwie total logisch, dass wir Fisch essen, weil Fische sind ja auch mal gelaufen, hat ja auch mal Beine, die haben sich ja zurückentwickelt. Weißt du, dass du irgend so einen Scheiß sagst in so einem Kontext, wo du eigentlich ernst genommen werden willst und dann stellt sich raus, es ist so Wissen von deinem Bruder. Einfach so Scheiße, die er erzählt hat.
Wenn ich erst das Kind wäre auf, wie heißt diese Insel?
Lubang.
Lubang. Und mein Bruder wäre, dann hätte es diese Geschichten gegeben.
Ja.
Aber ich vermute leider, das ist nicht nur ein Geist und nicht nur irgendeine Märchengeschichte, die da aufgetischt wird, sondern it's true. Nach der Formel.
Genau, nach der Formel Pi.
C plus Pi
ja.
mal 3.
Und es ist tatsächlich auch so eine der bisher in der Geschichtsschreibung auch unbeleuchtetsten Seiten an dieser Story, die auch schon öfter erzählt wurde, ne? Nämlich die Seite der Philippiner und der Philippinerinnen. Nämlich du hast da einfach einen Trupp Soldaten in einem Wald wohnen, die über 30 Jahre Krieg gegen die philippinische Bevölkerung führen. Das ist einfach insane. Ja, also die denken ja, die sind im Krieg noch und die denken, alle anderen sind die Feinde und die Feinde sind einfach dann die Menschen, die dort wohnen oder die Polizei oder
ja,
das Militär. Ne?
Die da so ein ganz normales Leben führen mit Familie,
Reisbauern. Da kommt immer so ein komischer Japaner und schießt auf dich.
Verrückt.
Und klaut dir Reis und so. Das ist einfach, ich kann dir mal kurz erzählen, so was diese Leute dann im Dschungel so machen. Also der Alltag ist ganz viel warten. Also es gibt zwei fantastische Bücher über diese Geschichte.
Aha.
Also das erste ist die Autobiografie von Hiro Onoda.
Mhm.
Kann ich empfehlen. Und die zweite ist, kann ich auch viel, viel mehr empfehlen, vor allen Dingen, weil es schon kurz ist, ja, für Leute, die nicht so gerne viel lesen, der Roman Das Dämmern der Welt von Werner Herzog. Der erste Roman von Werner Herzog kam vorletztes Jahr raus, wo es eben um Hiro Onoda geht. Und also so, der Alltag ist wirklich, wirklich trist, weil die halt immer auf der Lauer liegen, so, und die sitzen immer irgendwie um Zelt oder irgendwie immer im Hang und schauen, müssen
das
Wache
muss
halten.
Das muss so anstrengend sein.
Weil es könnte sein, dass die amerikanischen Soldaten irgendwie kommen. Es geht ganz viel darum, okay, wie können wir jetzt unsere Munition frisch halten? Sie destillieren dann so Palmöl, ja, um einfach ihre Gewehre im guten Schuss zu halten und so. Es geht darum, wie kriegen sie Essen her? Sie klauen Reis. Sie gehen aber auch tatsächlich hin und rauben Bauern aus und so. Sie machen auch immer mal wieder Angriffe auf die lokale Bevölkerung, was wirklich absurd ist. Also so, sie wagen sich dann aus der Deckung heraus und greifen Fischerleute an. Ne? Also so.
Damit sie Essen kriegen, oder?
Nee, das ist zum Beispiel so, sie denken, die Fischerleute gehören irgendwie zu der amerikanischen Armee. Ne? Also so, weil wir wollen ja diesen Hafen zurückerobern und so weiter und so fort.
Krass, das ist immer
noch. Im Kopf sind einfach alles Feinde. Die liefern sich Schießereien mit der örtlichen Polizei, die rauben Leute aus, um Vorräte zu kommen.
Okay, aber mal ganz kurz. Kann man dann nicht einfach sagen, ey, da sind wirklich Leute, die verbarrikadieren sich da irgendwo im Dschungel, die werden echt gewalttätig, die versuchen hier Leute umzubringen. Schickt man einen Sondertrupp hin und nimmt die fest? What the fuck?
Ja, also in der Geschichte von Hiro Onoda werden ihm 111 Hinterhalte gestellt, um einfach diesen Trupp auseinanderzunehmen.
Also sie versuchen es.
Ja, also im Laufe der Jahre werden aus 4 Dudes auch mal nur noch 2. Einer läuft über, irgendwann in den 40ern schon, der andere stirbt, in den 50ern wird erschossen. Irgendwann sind es dann auch nur noch 2.
Ja, aber die werden doch wohl zu überwältigen sein. Das kannst du mir doch nicht erzählen, ey, ganz ehrlich. Also so krass können die doch nicht drauf sein.
Ich glaube, dieser Dschungel ist auch einfach echt dicht. Das ist auch einfach schwierig.
Krass.
Und tatsächlich ist es aber auch so, dass es nie ausgeschlossen werden kann, dass es vielleicht doch Banditen sind. Also irgendwelche Räuber oder so, die sich einfach im Dschungel verstecken. Mhm. Und es ist nie klar, sind es jetzt wirklich noch japanische Soldaten. Mhm. Ne? Also je länger der Krieg auch vorbei ist, desto unwahrscheinlicher ist es auch, dass es japanische Soldaten sind aus dem Zweiten Weltkrieg.
So fernab von allem kann die ja nicht sein.
Ja. Aber
turns out, genau. Doch.
Also die Polizei denkt, okay, vielleicht sind es Banditen. Ne?
Vielleicht auch praktisch für Leute, die jetzt neu in diese kriminelle Welt reinkommen, ja, cool, die jetzt denken, ich möchte Bandit werden. Die können sich ja eigentlich ganz gut in den Schatten von denen stellen und auch dann irgendwie sich so ein Zelt in den Dschungel stellen, weil die anderen werden immer von ihrer Kriminalität ablenken.
Ich habe in einem Artikel gelesen, dass über die ganzen Jahre, in denen dieser Trupp und Hiro Onoda im Dschungel sind, mehr als 30 Menschen sterben. Einfach, die bringen,
durch so Gefechte und sowas.
Ja, und bringen aber auch 30 Leute um. Ja. Das ist halt krass. Das ist wirklich krass. Ich habe eben schon gesagt, 2 Menschen sterben. Also 1949 desertiert einer, 1954 stirbt ein anderer. Jetzt sind nur noch 2 Leute da, nämlich Hiro Onoda und Kinzichi Kosuka. Aber diese beiden denken einfach nicht daran aufzuhören. So. Mhm. Und ich weiß, dass du diese Frage im Kopf hast, weil ich habe die ganze Zeit auch im Kopf, während
nämlich,
ich die Story gehört
habe. Sag, welche Frage ich im Kopf habe.
Wie kann es sein, dass man nicht weiß, dass der Zweite Weltkrieg vorbei ist?
Ach so, ja, stimmt. Also, ja, da bin ich schon beyond irgendwie.
Echt jetzt?
Ja, weil ich mir denke so, okay, wenn du es jetzt 10 Jahre nicht checkst, dann wirst du es auch die nächsten 50 nicht checken. Ich glaube wirklich, du bist dann so in einem Film drin, in einem Wahn wahrscheinlich wirklich geradezu. Wir hatten das doch bei Roar erst in der Folge, die könnt ihr auch gerne nachhören, vor 3-4 Wochen rausgekommen. Eskalierendes Commitment heißt es ja. Du hast schon so viel investiert, du bist schon 80% des Weges gegangen und du kannst jetzt nicht einfach aufhören, weil du bist schon zu invested in das Ganze und musst es jetzt auf deine vermeintlichen 100% bringen.
Total.
Und so ist es da wahrscheinlich auch. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, okay, ja, ich muss es jetzt mir eingestehen, letzten 20 Jahre meines Lebens waren einfach komplett verschenkt. Okay, ich gehe mit erhobenen Händen aus dem Dschungel.
Ja, aber die Frage ist schon, hat dann jemand irgendwann mal in den Dschungel reingebrüllt, ey, der Krieg ist schon längst vorbei, Mann. Hör mal auf.
Ja, nee, weil dann bist du auch, ich glaube, du bist so überzeugt davon, auch gerade, wenn du so getrimmt wurdest, die Leute da draußen wollen nur das Schlechte. Du denkst dann, okay, ich komme jetzt raus und dann steht da eine Armee, die Amerikaner und peng.
Ich kann ja sagen, und das ist, finde ich, für mich der größte Fail an dieser Story, also abseits des Fails, dass er 29 Jahre im Dschungel ist, ist, wie viele Warnungen Hiro Onoda ignoriert. Weil es ist nicht so, als ob die Außenwelt nicht versucht hätte, ihn davon in Kenntnis zu setzen, dass der Zweite Weltkrieg nicht vorbei ist.
Mhm.
Ja? Aber er ist so in seinem Film, dass er alles ignoriert. Ich würde jetzt einfach mal gerne erzählen, was alles passiert ist. Also, schon im Jahr 1945... Der Krieg ist vorbei, ja. Und im Oktober, also 2 Monate nach Kriegsende, wirft Japan über Lubang und über anderen Inseln, wo sie wissen, da sind auch Soldaten von uns, Flugblätter ab. Und auf diesen Flugblättern steht auf Japanisch mehr oder weniger, sorry, der Krieg ist vorbei, kommt bitte nach Hause.
Ja, okay, würde ich sagen, Scam.
Ja, das sagt Hiro Onoda auch. Er sagt so, okay, also erstens, dieses Flugblatt ist auf ganz billiges Papier gedruckt. Das sieht ja ganz scheiße
das
aus.
Das würden wir nie machen.
Ja, würden wir nie machen. Und dann gibt's noch so Unstimmigkeiten mit einem Schriftzeichen, da ist irgendwas komisch, ja. Und irgendeine Formulierung findet er auch weird. Nämlich, die Soldaten sollten aus dem Dschungel in die offenen Landstriche kommen. Und dann sagt er so, was für eine merkwürdige Formulierung. Das ist kein schönes Japanisch. Das klingt so, als hätten Amerikaner das von Amerikanisch auf Japanisch übersetzt.
Google Translate. Ja.
So.
Na klar.
Das sagt Hiro Onoda.
Ist wie so eine Speisekarte im Ausland, wo dann, keine Ahnung, Oktopusfüßchen oder sowas drin steht. Keine Ahnung.
Ja, also er denkt sich, nee. Das ist alles ein Geheimplan der Amerikaner. Ich soll herauskommen und dann werde ich abgeknallt. Ist doch klar. Dann haben die diese Insel und dann ist der Krieg verloren.
Bin ich bei ihm, würde ich aber auch denken. Weißt du, wie sie mich kriegen würden? Also ich hatte 2 Möglichkeiten.
Ja.
Eine ist, schickt seine Mama.
Mhm.
Die soll einfach da mit einem Helikopter über den Dschungel fliegen und immer rausrufen, Sohn, es ist vorbei. So, das wäre 1.
Aha.
Nehmen wir an, klappt nicht, weil die hat Höhenangst. So. Dann würde ich sagen, schick den Präsidenten, den japanischen.
Mhm.
Der soll da reingehen und sagen, it's me, my son, we sent you. Warum ich jetzt das auf Englisch sage, weiß ich nicht, weil dann würde ich garantiert nicht glauben. Also mein Kind, ich habe dich hier hingeschickt. Ich gebe dir meine Hand drauf, dass das hier alles over ist.
Mhm. Sag mal so, hast du noch eine heiße Spur?
Oh.
Eine heiße Spur. Also, das war der erste Versuch, irgendwie diese Holdouts. Da gab es ein paar, auf anderen Inseln eben auch.
Ah, okay, echt?
Ja. Also Hironoda ist nicht der Einzige, der nicht aus seinem Versteck kommt. Da gibt es noch eine ganze 10 oder so oder 12 auf anderen Inseln.
Okay, kommen die dann nach alle, wenn die rauskommen, alle in eine WG oder so? Also das ist ja das Geilste.
Nee, so eine Reality-Show einfach.
Big Brother.
Nee, Dschungelcamp. Genau, also dieses Flugblatt im Jahr 1945 war der erste Versuch. Die versuchen das dann nochmal weiter, ne? Werden weitere Flugblätter und so weiter und merken, okay, es klappt nicht. Was machen wir als Nächstes? Okay. Wir drucken Fotos von den Familien der Soldaten
so
und werfen die als Flugblatt aus.
Das ist die kleine Version von meine Mutter ist ja im Helikopter.
Und dann schreiben sie drauf, Onoda-san, wir vermissen dich. Jetzt muss man aber wissen, Onoda-san bedeutet so viel wie sehr geehrter Herr Onoda. Und hey, warum sollte seine Familie diese Sitzen anfangen? Das ist alles Tricks!
Ja, okay, aber warum machen die das dann auch so blöd? Muss man jetzt dann schon mal fragen.
I don't know. Ein anderes Mal kommt die japanische Marine an die Küste der Insel und stellt so Lautsprecher auf. Mhm. Und das ist so ein Leutnant der Marine, der sagt, liebe Soldaten Japans, hier spricht die japanische Marine. Der Krieg ist vorbei, bitte kommt raus. So.
Ja.
Und nur dann seine Leute hören das und lachen sich kaputt.
Echt?
Nämlich, er ist ja bei der Infanterie. Warum sollten seine Vorgesetzten ihm da jemanden von der Marine schicken?
Ja, aber die Leute draußen denken die auch nicht mit. Das ist doch wirklich, also was sind das denn für Anfänger? Die müssen doch ein bisschen in seinen Kopf rein. Bisschen mitdenken,
ganz
Leute.
Ganz billiger Trick.
Ja,
ey.
Echt.
Und immer wenn sie kommen, hinterlassen sie auch so Tageszeitungen, vielleicht, dass er die findet, ja. Und wir haben wirklich jetzt schon die 60er Jahre, ja. Aber auch diesen Zeitungen glaubt er nicht, denn, finde ich so ein lustiges Detail, er glaubt den Zeitungen deshalb nicht, weil da ist so viel Werbung drin in den Zeitungen.
Ja.
Weil ja Japan inzwischen echt so ein modernes, westlich angedocktes Land geworden ist, wo einfach der Kapitalismus regiert.
Ja, genau.
Und die Welt, aus der er kommt, da war keine Werbung in der Zeitung. Und jetzt ist da super viel Werbung drin und er denkt sich so...
Voll amerikanisch.
Erstens voll amerikanisch und zweitens denkt er sich, okay, die haben alle Berichte über den Krieg, wie es läuft, rausgenommen, haben einfach so Fake-Werbung reingedruckt,
oh Gott,
damit er nicht mitkriegt, wie es wirklich läuft. Das ist alles Mindgames, die spielen. Irgendwann, da sind jetzt wirklich schon 2 der 4 Männer tot, bemerken Hiro und sein Kollege Kosuka, dass an einer Radarstation, die auf so einem Hügel liegt, ja, da wird so rumgeräumt, da ist irgendwie so Action, da kommen Leute hin, so ein kleines Team. Und auch da werden Lautsprecher aufgebaut. Heißer Tag auf Lubang, die Luft flirrt und plötzlich dringt so eine Stimme durch den Dschungel. Und die Stimme sagt, Hiro, komm raus. Ich bin's, dein Bruder Toshio. Kosukas Bruder Fukuchi ist auch mit mir hier. Komm einfach raus, damit wir dich mit nach Hause nehmen können.
Mhm.
So, Hiro ist neugierig, der schaut sich so ein bisschen so um.
Okay, haben sie ihn, haben sie ihn.
Die Stimme, die klingt wirklich wie die seines Bruders.
Ja.
Er geht näher ran und dann denkt er so, ist das eine Kassettenaufnahme seines Bruders? Haben die irgendwie so seinen Bruder gefaked? Und je näher er rangeht, desto mehr denkt er, das ist keine Aufzeichnung, das ist wirklich mein Bruder oder könnte wirklich mein Bruder sein. Und er sagt dann zu seinem Begleiter, witzig, die haben einen Schauspieler gefunden, der klingt ja echt wie mein Bruder, ist ja funny. Hiro ist aber weiterhin unsicher und geht so immer näher ran. Ja. Er will aber auch nicht zu nah ran, weil das könnten Scharfschützen sein, die ihn dann einfach erschießen. Kann das wirklich sein? Kann das sein Bruder sein, der ihn jetzt hier abholt? Plötzlich stimmt dieser vermeintliche Bruder ein Lied an, das man in der Schule in Tokio immer gesungen hat. Weird, ey, die Amerikaner, die haben mir jetzt ganz schön tief in die Taschen gegriffen, dass sie das rausgefunden haben, dass irgendwie das Lied, das mein Bruder und ich früher immer gesungen haben. Aber Moment, was ist das denn? Moment. Der vermeintliche Bruder kommt jetzt zum großen Finale des Songs und dann trifft er die Töne nicht mehr. So, seine Stimme versagt so. Und dann schreibt Hiro in seiner Autobiografie zu diesen Dings, ich lachte in mich hinein. Der Imitator hat es nicht durchhalten können. Seine eigene Stimme war am Ende durchgekommen. Ich fand das sehr amüsant. Vor allem, weil er mich anfangs fast hereingelegt hätte. Der singt praktisch falsch und deswegen denkt Hiro, nee, das will mein Bruder nicht machen.
Wie krass. So. Aber es war safe der Bruder. Also es war der Bruder.
Es war natürlich der Bruder.
Ja, 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 krass. Ja.
Jahre später, ne, da ist er wieder von der Insel runter, sagt er ihm, dass der Bruder am Ende so traurig wurde, dass ihm die Stimme einfach versagt hat. Weil er ist am Ende des Songs angekommen. Es ist einfach so
und ich
sad.
Dachte auch so Aufregung oder sowas, weil was so eine mega krasse Situation ist. Mein Bruder lebt seit Jahren im Dschungel. Der ist vielleicht ein bisschen durch den Wind, sag ich mal. Wer weiß auch, wie der reagiert, wenn er mich nicht erkennt. Also ich würde ja denken, vielleicht erschießt er mich auch einfach oder so. ich wäre sau nervös. Ja, also,
ich könnte auch nicht singen.
Ja, da versuch mal schön zu singen und jeden Ton zu treffen.
Ja, das ist echt krass, ja. Okay, also Hero.
Auch gescheitert, oder?
Auch gescheitert. Shit. So. Ich mache jetzt mal einen kleinen Zeitsprung, das ist ja 1972. Das ist 2 Jahre, bevor Hiro Onoda gefunden wird. Also es ist der 19. Oktober. Bei einer Schießerei mit der philippinischen Polizei wird ein Mann getötet. Die Polizei dachte halt, es ist irgendwie ein Bandit, also auf dieser Insel, ja. Aber als sie die Leiche begutachten, merken sie, dass der Tote eine japanische Uniform anhat. Und es ist Kosuka.
Das ist der Kollege. Der letzte, der quasi letzte, übrige, genau. Lebende außer Onoda.
Hiro Onoda ist schon wieder davon gekommen.
Krass. Okay, er ist jetzt alleine.
Jetzt ist er alleine. Ich meinte ja eben so, die Bevölkerung war oft unsicher. Sind es irgendwie Soldaten, japanische?
Mhm.
Ist das möglich?
Ah.
Oder sind es vielleicht doch Banditen? Und jetzt haben sie eine Leiche mit einer japanischen Uniform, die 30 Jahre alt ist.
Allein das, dass der 30 Jahre mit dieser Uniform rumrennt, durch den Dschungel?
Das ist echt krass. Ja.
Wow.
Es ist jetzt wirklich der untrügliche Beweis, dass die Theorien und die Gerüchte, dass da Soldaten sein könnten, einfach stimmen. So. Und plötzlich bekommt die Geschichte eine ganz eigene Dynamik. Ja. Weil die Story, dass da noch jemand in den Dschungeln Lubangs weiterkämpft für die Japaner, das kommt jetzt auch in die japanischen Medien. So.
Ach geil.
Kann man sich ja vorstellen, das ist einfach eine große Story dann plötzlich.
Mhm. Und jetzt, die wissen auch, dass noch einer übrig ist.
Die wissen, dass einer übrig ist, genau. Okay. Und dann kommt auch schnell raus, einer fehlt. Er wird praktisch zu so einer Figur in den japanischen Medien, ohne dass er da ist. Ja. Wissen, okay, ja. Hiro Onoda ist noch auf dieser Insel und kämpft noch im Zweiten Weltkrieg.
Krass.
Und er ist alleine. Es werden jetzt nochmal neue Suchaktionen gestartet, Flugblätter und so weiter und so fort. Aber er versteckt sich. Er ist fast 50 Jahre alt. Der ist mit 20 in den Krieg gezogen und jetzt ist
sein
als junger Mann.
Sein ganzes Leben.
Das ist ein ganzes Leben. Ja. Mhm. Wer aber von diesem neuen Medienrummel auch mitbekommt, ist eben ein junger Student, Norio Suzuki, der vom Anfang, der mit der Flagge und so.
Mhm. Ah,
der ist 24 Jahre alt, der hat Wirtschaft studiert, aber der ist so ein typischer Hippie, der will Abenteurer werden, der will was erleben. Der hört dann eben von Hiro Onoda und sagt, ich finde den. Easy.
Einfach so als eigene, das ist meine Mission.
Genau.
So. Ich sag das jetzt niemandem, ich flieg dahin.
Genau.
Schau mal.
Er sagt, ich will 3 Sachen im Leben. Ich will Onoda finden, einen Panda und den Yeti in dieser Reihenfolge.
Okay.
Sagt er wirklich.
Hä?
Er hat auch schon eine Idee, wie er ihn finden könnte. Er denkt sich, diese komische Regierungssache, ich mach das anders.
Aha.
So. Jetzt sind wir wieder am Anfang der Folge. Ja, Onoda ist jetzt 29 Jahre auf Lubang. Der ist jetzt kein kleiner Junge mehr, ein alter Mann, also ein mittelalter Mann. Sorry für alle, die 49 sind.
Alt.
Ja. Norio Suzuki, also dieser Student, der ihn finden will, der steckt jetzt sein Zelt im Dschungel auf, stellt eine japanische Flagge auf und wartet einfach. Er wartet einfach. Ja. Er sagt, ich mache irgendwie kein großes Geschiss drum.
Ja.
Der wird schon kommen. Ja. Und tatsächlich klappt das.
Nee.
Nach 4 Tagen taucht Onoda auf.
Okay.
Und die beiden begutachten sich so ein bisschen.
Mhm.
Und dann reden sie die ganze Nacht miteinander.
Wie einfach.
Ja.
Wie einfach ist es.
Suzuki erzählt Onoda von der Welt da draußen, also wie sich Japan verändert hat, wie sich die ganze Welt verändert hat. Der kann auch so ein bisschen ein paar Vorstellungen von Onoda entkräften. Also zum Beispiel dachte Onoda, dass der Krieg nicht aufgehört hat, weil er immer wieder amerikanische Boote nach Norden hat fahren sehen.
Ja.
Von Lubang aus. Und dann sagt so Suzuki, ja, das war aber nicht der Zweite Weltkrieg, das war der Koreakrieg. So. Und ich so, was mit, ich habe mal vor ein paar Jahren Flugzeuge nach Osten fliegen sehen. Und dann meinte Suzuki, ja, das war Vietnam.
Vietnamkrieg, ja.
Ja. Ja, und Onoda vertraut so langsam Suzuki. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass er auch einfach total non-threatening irgendwie da rüberkommt.
Mhm.
Ich habe ja schon gesagt, er hat so Gummisandalen an und so Wollsocken, der hat keine Waffe dabei. Und in seiner Autobiografie sagt Onoda, ich hätte den einfach umbringen können, so schutzlos war der. Nicht er hat mich gefunden, sondern ich habe ihn gefunden.
Ja, ja, so. Das ist vielleicht der Unterschied auch, ja.
Genau. Onoda sagt, okay, ich fange an, dir zu vertrauen.
Mhm.
Es gibt doch dann ein tolles Bild von dieser Begegnung, wo sie ein Foto schießen. Suzuki darf sogar seine Waffe halten. Das ist so ein Zeichen, hey, ich vertraue dir wirklich. Onoda sagt, okay, nehmen wir an, das stimmt alles, was du sagst. Nehmen wir an, das ist eine komplett verrückte Idee, dass der Krieg seit 29 Jahren vorbei ist.
Stimmt, aber nehmen wir es an.
Nehmen wir mal an, ja. Es gibt eine Bedingung, unter der ich zurückkommen würde, nämlich, er soll ihm seinen alten Befehlshaber organisieren, der Typ, der ihm die Befehle gegeben hat. Wenn der hierher kommt und sagt, du bist aus dem Dienst entlassen, deine Befehle sind vorbei, dann würde er das machen.
Ach krass, okay, lebt er noch.
So.
Tricky.
So, die beiden verabreden sich und sagen, okay, in 3 Wochen, bis dann habe ich ihn organisiert. Suzuki fährt zurück nach Japan und dort findet er tatsächlich den alten Major von Onoda.
Ach gut.
Yoshimi Taniguchi heißt er. Der arbeitet inzwischen als Buchhändler.
Krass.
So, er geht in diesen Buchladen einfach rein und sagt, hey, pass auf, also...
Erinnerst du dich an eine Sache?
Kennst du das, wenn man so Sachen einfach nicht abschließt manchmal? Da ist so ein bisschen was eskaliert.
Ja.
Du bist so ein bisschen schuld.
Vielleicht sagt dir das was. Ja.
Also, er sagt ihm, erzählt ihm seinen Plan, Taniguchi ist dabei und sagt, das machen wir. Und die beiden sagen auch dem japanischen Militär Bescheid, die dann so offizielle Entlassungsbefehle ihm mitgeben, diesen Mann, der nicht mehr im Militär ist. Und zusammen fahren die dann im Jahr 1974, also der Major und Suzuki, wieder auf die Insel. Und dann warten sie in diesem Zelt, bis sie es rascheln hören. Und es ist Onoda. Und langsam tritt Suzuki aus dem Zelt und der Major folgt dann leise und erkennt Onoda sofort. Und dann liest er ihm seine Befehle vor. Der Krieg ist offiziell vorbei. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Und in seiner Autobiografie schreibt Onoda, dass er bis zum Schluss dachte, dass irgendwann sein alter Chef ihn nochmal so zur Seite nimmt und so flüstert, dass er dann sagt so,
lauf.
Genau, das war nur ein Test. Ich wollte nur schauen, ob du standhaft bleibst.
Krass.
Aber das passiert nicht. Die organisieren dann wirklich eine Rückkehr. Das Ganze hat ja echt große Dimensionen angenommen. Also die haben mehr als 30 Menschen ermordet. Das ist auch eine diplomatische Gefahr, ne, für die Diplomatie Japans und der Philippinen. Tatsächlich ist es aber so, die haben so einen Präsidenten, Ferdinand Marcos, die Philippinen zu der Zeit, der so ein bisschen populistisch unterwegs ist, der wird diese ganze Sache für sich nutzen, dass er jetzt Onoda aus diesem Dschungel da holen kann und sagt dann, okay, ich will mit Japan gute Beziehungen haben, ich mache eine Amnestie. Ich vergebe dir deine Taten, ja, dann kannst du gehen. So, weil niemand möchte auch einen Skandal zwischen diesen beiden Ländern. Onoda kehrt dann nach Japan zurück und wird als Held gefeiert, so von manchen Kreisen, so konservativere Kreise, sage ich mal, die finden das gut, dass da noch jemand fürs Kaiserreich gekämpft hat, bis zum Schluss. Mhm. Die Zeitung Shukan Bunshun, es tut mir leid, falls ich das falsch ausspreche, schreibt, der Leutnant hat Isolation und Gefahren überlebt und hält bis ins Alter an seiner jugendlichen Überzeugung fest, seinem Land zu dienen. Es ist möglich, ihn als den schönsten Mann im Nachkriegsjapan zu bezeichnen.
Schön.
Schön, ne? Er wird auch so ein bisschen von der Rechten vereinnahmt, ne? Also, die sehen ihn in so einem Symbol für ein imperiales, starkes Japan, Japan von früher, Make Japan Great Again und so weiter und so fort. Also er schreibt dann eben seine Memoiren, die wirklich lesenswert sind, weil sie komplett bonkers sind. Seine Sicht auf die Dinge ist, er ist natürlich auch ein Held. So. Die andere Seite der Medaille, eben wie es in der philippinischen Bevölkerung ging, die wird jetzt so langsam erst aufgearbeitet. Also es gibt gerade zum Beispiel einen Dokumentarfilm, der in Arbeit ist, wo die Opfer auch mal zur Sprache kommen. Ne? Tatsächlich verlässt er aber Japan dann irgendwann wieder, also ein Jahr später, weil er sich in dieser modernen japanischen Gesellschaft nicht mehr zurechtfindet. Also irgendwie, das ist ihm alles zu schnell geworden, alles zu bunt, alles zu wenig mit den Werten vereinbar, die er irgendwie noch mitbekommen hat vor 30 Jahren. Er hat das ja einfach alles nicht mitgekriegt, er war komplett isoliert und es ist, als würdest du in ein neues Land einfach kommen. Also er zieht dann nach Brasilien, wird dort Viehzüchter.
Krass, okay. Also er braucht so ein bisschen das Land wieder, ne? Also er braucht so ein bisschen die Abgeschottenheit.
Und in Brasilien gibt es tatsächlich auch eine große japanische Community.
Oh.
Da sind auch viele Leute, die so ein bisschen konservativer dann. Und er stirbt am 16. Januar 2014, also er ist vor 10 Jahren gestorben erst.
Krass.
Er hat tatsächlich dann noch gut dann 50 Jahre einfach gehabt. Ja. Ja, und Norio Suzuki, der Mann, der Onoda gefunden hat, der geht auf weitere Abenteuer. Der wollte ja Onoda finden, eine Panda Yeti. Und einen Yeti.
Und
ja,
was hat er geschafft?
Gefunden, ja. Ein Panda findet er auch, aber den Yeti, den muss er noch finden.
Mhm.
Und auf der Suche nach dem Yeti stirbt er in den Himalayas.
Ja. Nein, wirklich?
Ja, tatsächlich.
Oh.
Ja. Ich habe für diese Folge auch ein Hintergrundgespräch geführt mit einem Experten und der hat mir eine Sache mitgegeben, die ich nicht mehr aus dem Kopf kriege. Der Experte heißt Florian Kulmers, hat jahrelang, jahrzehntelang in Japan gelebt, ist Historiker, Soziologe und so weiter. Und der meinte, westliche Gesellschaften, da dreht sich alles um das Thema Schuld. Also wenn ich im Straßenverkehr irgendwie fahre und ich überfahre eine Ampel, wer ist schuld?
Ja, ja,
ne?
Ja, ja,
so.
Klar.
In der japanischen Gesellschaft geht es ganz viel um die Frage Scham. So.
Oh, interessant.
Also da geht es eigentlich darum, das ist so ein inneres Ding, dass man bestimmte Sachen einfach nicht macht. Und das ist für mich so ein bisschen im Kopf der Schlüssel, um diese Geschichte von Hiro Onoda auch so zu verstehen, weil ich hätte mich sofort ergeben. ich wäre sofort gegangen.
Ja, ja, ja.
Also wenn die Amerikaner auf die Insel gekommen wären, ich so, fuck this, oh, ich gehe nicht in den Dschungel.
Nehme ich fest.
So. Aber so dieser innere Widerstand, zu sagen, nee, wenn ich das jetzt mache, bin ich eine Schande für meinen Trupp, für mein Land und so. Er hat es auch sehr übertrieben, muss man sagen. Mhm. Es sind nicht alle so, ja. Aber so dieser Mechanismus greift an. Mhm. Das finde ich eigentlich super spannend.
Ja, voll. Das finde ich auch echt spannend, ja. Also ich glaube aber auch nur so funktioniert's.
Ja.
Ich glaube, nur wenn du eine intrinsische Motivation hast, das durchzuziehen, wird es dir auch gelingen.
Ja.
Wenn das von außen kommt, geht's bis zu einem gewissen Grad, so, aber wie du ja schon gesagt hast, so, man wird auf jeden Fall irgendwann sagen, ey, das ist gerade alles nicht wert, ich heb die Hände und komm hier raus, was soll das? So, Leute, wofür mache ich das?
Ich will auch mal wieder ein Snickers essen oder
so. Ja, ey, bitte, genau.
Ja.
So, und das geht nur, wenn du wirklich in dir drin der festen Überzeugung bist oder irgendeine Kraft in dir drin eben sagt, du musst es durchziehen, du musst es durchziehen, du musst es durchziehen.
Ja.
Sonst gelingt es nicht. Ey, ich musste die ganze Zeit vor allem an so einen Film denken, den ich erst vor kurzem gesehen habe, nämlich Eve und der letzte Gentleman.
Den hast du vor kurzem gesehen?
Ja, ich weiß nicht, der war irgendwie bei, keine Ahnung, Prime oder so, war der halt, weiß nicht wieso. Das ist, glaube ich, aus den 90ern und so.
Ja.
Da geht's drum, ich glaube, es ist Kuba-Krise oder so. Muss, glaube ich, Kuba-Krise gewesen sein. Die Angst vor der Atombombe ist plötzlich wieder da. Und dann gibt's so eine Familie, wo der Vater so, ich glaube, auch irgendwie Wissenschaftler, Physiker oder so ist. Und der hat sich halt so einen mega krassen Atombunker unter sein Haus gebaut. Irgendwo in Kalifornien. Also so wie eine richtige Wohnung. Falls der Atomkrieg kommt, an einem Tag stürzt, glaube ich, ein Flugzeug ab oder so. Und er denkt, das ist die Bombe, sagt zu seiner Familie, ab in den Bunker! Und er weiß halt, weil er ausgerechnet hat, wie lange es dauern würde, bis quasi die Strahlung weg ist draußen. So lange müssen wir jetzt im Bunker sein. Die Familie hat aber gerade ein Baby, das irgendwie 3 Monate alt ist. Und dieses Kind wächst dann quasi 20 Jahre, 30 Jahre oder so in diesem Bunker auf. Und dann sagt der Vater irgendwann, heute ist der Tag, jetzt können wir wieder nach oben gehen und gucken. Wir sind jetzt die einzigen Überlebenden wahrscheinlich und so. Und natürlich kam ja keine Atombombe, sondern es war irgendein Flugzeug.
Ja.
Und diese Familie ist spurlos verschwunden gewesen. Und der Sohn steigt dann quasi nach oben und es sind halt irgendwie, was ist das, 70er oder 80er. Und war halt sein ganzes Leben einfach im Atombunker, ist dort aufgewachsen. Die haben da auch irgendwie so Pflanzen gezüchtet und so und hatten halt alles, um sich zu ernähren und Tageslicht, Lampen und keine Ahnung was.
Ja.
Und er kommt dann einfach so hoch und ist halt dem komplett durchkapitalisierten USA, Kalifornien ausgeliefert und läuft so durch LA oder so und ist nur so, wow. Und dann muss er seinem Vater halt auch, der geht dann wieder runter in den Bunker und muss ihm erklären, es gab gar keine Atombombe. Hey Papa.
Das ist ein kleiner Fail. Ja.
Ja. Naja, muss sich die ganze Zeit dran denken.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch einfach die Motivation. Oder der feste Glaube, von dem du nicht loslassen willst.
Total.
Ja.
Ja.
Ich habe nichts, woran ich so fest glaube, merke ich dann auch immer wieder.
Ich auch nicht.
Also Scheiße.
So, nee, ich lasse mich da auch schnell mitreißen und überzeugen.
So, ich habe eine richtig gute Idee. Oder? So, genau, so bin
genau,
ich.
Genau. So leicht aus dem Konzept zu bringen.
Ach ja.
Naja, wir hatten es ja in dieser Folge schon, was habt ihr viel zu lange geglaubt, als ihr klein wart? Das würde ich gerne die Community jetzt fragen.
Ja, ich hoffe, ihr habt nicht so gemeine Geschwister gehabt, die euch Märchengeschichten von Höhlen erzählt haben. Vielleicht ist ja sowas wie, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke oder so. Das wäre jetzt was Einfaches.
Ich habe immer gedacht, dass man Kaugummi nicht verdauen kann. Dass du, wenn du Kaugummi runterschluckst, dass da einfach irgendwann sich so ein 5 Kilo Kaugummi-Klopsch in deinem Bauch bildet.
Das dachte ich bis gerade. Ich dachte wirklich, man kann Kaugummi nicht verdauen. Ich dachte aber, man kackt den quasi 1:1 wieder aus.
Achso.
Anyhow, was für absurde Sachen.
Ja,
ich hab dir nur als Kind geglaubt.
I was today years old einfach. Okay, das war's mit dieser Folge. Damit gefällt es. Was gibt's nächste Woche, Anna?
Nächste Woche, Christian, erzähle ich dir von einem Experiment aus der Psychologie, das in sich ein ganz schöner Fail war, was aber trotzdem die Welt der Psychologie grundlegend verändert hat.
Damit gefällt es ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Dennis Kogel und Christian Alt. Produktion und Redaktion Dina Kempenich. Audioproduktion Joey Fleischhauer. Zum Team gehören außerdem Schalke Tätig, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Pauline Klaassen. Intro-Musik Robert Sladecek. Danke an unseren Experten nochmal, Florian Kulmas.
Da, gefällt es.
Das ist absurd, doch.